The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober. Die NATO sei hirntot. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 2019. Nun, Totgesagte leben bekanntlich länger. Der Überfall Russlands hat nicht nur Macrons Blick auf die Bedeutung des Verteidigungsbündnisses verändert.
Je pourrais dire aujourd'hui que Wladimir Putin l'a réveillé avec le pire des électrochocs.
Wladimir Putin habe das Bündnis mit dem schlimmsten aller Elektroschocks wachgerüttelt, so Macron.
It is a big job and I have big shoes to fill. Jens, you have been an exemplary Secretary General. Today NATO is bigger, NATO is stronger and is more united than ever. And that is in large part because of your leadership.
Das hat Mark Rutte, der ehemalige niederländische Ministerpräsident, am Dienstag bei seiner Ernennung zum neuen NATO-Generalsekretär gesagt. Die NATO ist größer, die NATO ist stärker und sie ist einiger denn je. In diesem Satz von Rutte stecken Gegenwart und Zukunft zugleich. Denn dieser Satz steht für das bis heute Erreichte in der 75-jährigen Geschichte des Verteidigungsbündnisses und für seine künftigen Herausforderungen. Ja, die NATO ist größer geworden. Finnland ist ihr 2023 beigetreten, Schweden erst in diesem Jahr, weil die Türkei und Ungarn monatelang blockiert hatten. In der Beitrittsgeschichte Schwedens zeigt sich die Vielschichtigkeit der NATO. Ein Land wie die Türkei einzubinden, das geostrategisch als Mitglied unverzichtbar ist, obwohl es eine Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen verfolgt. Und zugleich den Sicherheitsansprüchen der baltischen, osteuropäischen und an die Ostsee grenzenden Länder gerecht zu werden, für die Russlands imperiale Gelüste eine unmittelbare Bedrohung bedeuten. Ein Balanceakt, den nun Mark Rutte managen muss. Das führt zur Stärke der NATO. Auch die ist gewachsen. Immerhin 23 der 32 Mitgliedstaaten erreichen 2024 das sogenannte 2%-Ziel. Also die Zusage, 2% des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung auszugeben. Das sind 6-mal so viele Mitgliedstaaten wie noch vor 10 Jahren. Allerdings stellt sich schon jetzt die Frage, ob 2% genügen werden. Denn diese Zielmarke wurde in friedlicheren Zeiten beschlossen.
This might not be enough in the years to come.
Zum Vergleich, während des Kalten Krieges gaben die europäischen NATO-Staaten durchschnittlich 3,7% ihres BIP aus. Und Donald Trump hat bereits erklärt, im Falle eines Wiedereinzugs ins Weiße Haus werde er darauf bestehen, dass jeder NATO-Staat mindestens 3% ausgeben müsse. Deutlich behutsamer, aber in der Sache doch ähnlich, hat sich übrigens auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geäußert. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar diesen Jahres sagte er zum 2%-Ziel:
I am proud to say that this year we will spend over 2% of our GDP on defense in Germany. I am also realistic enough to see that this might not be enough in the years to come.
Erkenntnis ist das eine, Handeln das andere. Welchen Druck die USA unter einem Präsidenten Trump auf die NATO ausüben werden, lässt sich derzeit nur erahnen. Zumal Trump angedroht hat, den Ländern, die das 2%-Ziel nicht erfüllen, den Bündnisbeistand zu verweigern. Geeinter denn je, diese russische Zustandsbeschreibung dürfte dann passé sein. Nun gilt Mark Rutte als Trump-Flüsterer, denn Trump erzählt über ihn, sie seien während eines Treffens im Jahr 2019 Freunde geworden. Der Flüsterton ist die Sprache der Diplomatie, gerade dann, wenn die Mikrofone angeschaltet sind. Und so waren die Worte, die Rutte bei seinem Amtsantritt über Trump sprach, für Trump bestimmt.
When you take, for example, President Trump, thanks to him, we pushed up the defense spending. We sped up the defense spending since the summit here in 2018 particularly. But also what he said on China is now very much taken on board, I think, by many of us.
Schmeicheleinheiten für einen Mann, der für Schmeicheleien empfänglich ist. Rutte hat die Unterstützung der Ukraine als seine wichtigste Aufgabe bezeichnet und dafür sind er und die NATO auf die USA angewiesen. Egal, ob nun Trump oder Kamala Harris die USA regieren, beide wüssten, was zu tun ist, vollendete der neue Generalsekretär seine Botschaft. Ruttes Wort in Trumps Ohren.
We sped up the defense spending particularly.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview analysiert Daniel Dillenböhmer von der Welt, einer der versiertesten Journalisten in Sachen Nahe Osten, welche Folgen die Raketenangriffe des Iran auf Israel haben. Unsere Börsenreporterin Anne Schwed erklärt uns die gestiegenen Ölpreise. Außerdem polieren wir das Bundesverdienstkreuz für Jürgen Klopp und wir feiern 100 Jahre Betty Crocker, die Mutter aller Kochshows.
Der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs heute Abend Israel mit Raketen angegriffen. Einem Reuters-Zeugen zufolge waren in Jerusalem Sirenen und Explosionen zu hören. Weitere Zeugen berichten von Explosionsgeräuschen im Jordantal. Laut dem israelischen Militär heulten die Sirenen in ganz Israel.
Am Dienstagabend hat der Iran Israel erneut direkt angegriffen. Teheran hat rund 180 Raketen auf Israel abgefeuert, als Vergeltung für die Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah, wie die iranischen Revolutionsgarden wissen ließen. Welche Folgen dieser Angriff hat und wie weit die Konsequenzen gehen könnten, die Israel nun angekündigt hat, darüber spreche ich mit Daniel Dillenböhmer. Er ist Senior Editor im Ressort Außenpolitik der Welt, für die auch ich bis vor kurzem gearbeitet habe. Daniel bereist seit vielen Jahren die Länder des Nahen Ostens. Er kennt die Region und ihre Konflikte. Wie er auf die dortige aktuelle Lage blickt, das hören Sie jetzt. Hallo Daniel.
Hallo Dagmar.
Daniel, wir sprechen am Dienstagabend unmittelbar nach dem Angriff des Irans auf Israel. Und die iranischen Revolutionsgarden haben mitgeteilt, der Angriff sei die Reaktion Teherans auf die Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah. Was haben die Iraner mit ihrem Raketenbeschuss erreicht?
Na, vor allem haben sie ein Zeichen der Solidarität mit ihrem wichtigsten Verbündeten in der Region gesetzt, mit der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Es stimmt, der Hisbollah-Chef Nasrallah ist getötet worden, aber es ist aus iranischer Sicht und aus Hisbollah-Sicht etwas noch viel Schlimmeres passiert, nämlich israelische Soldaten sind ja heute auch im Libanon aktiv und bekämpfen dort Stellungen der Hisbollah auf iranischem Territorium. Das ist deshalb besonders schlimm für die Hisbollah, weil die ja weit von sich weist, nur ein Instrument des Iran zu sein. Nein, sie nimmt sich in Anspruch, auch den Libanon gegen Israel zu verteidigen. Und das klappt zurzeit nicht so richtig gut. Deswegen hat der Iran jetzt diesen Angriff gestartet. Nicht mit der langen Vorwarnzeit wie beim letzten Mal. Und trotzdem scheint der Schaden nach erster Übersicht eher gering zu sein wie beim letzten Mal.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, es ist das zweite Mal in der Geschichte, dass der Iran Israel direkt attackiert. Im April diesen Jahres hatte Teheran erstmals Israel mit Raketen angegriffen und es hat sich da gezeigt, dass der Iran nur wenig gegen Israel ausrichten konnte.
Das ist richtig. Es scheint jetzt das eine oder andere gelungen zu sein, was beim letzten Mal nicht funktioniert hat aus iranischer Sicht. Zumindest gibt es erste Berichte, dass es auch Explosionen in Tel Aviv und Jerusalem gegeben habe, also echten Bevölkerungszentren in Israel. Und die zu bedrohen, das ist natürlich das eigentliche Ziel des Iran. Andererseits muss man sagen, das Hauptproblem des Iran bleibt. Das Land ist vergleichsweise weit entfernt von Israel. Eine ballistische Rakete, die vergleichsweise schnell fliegt, im Vergleich zu Drohnen etwa, braucht vom Iran aus immer noch 12 Minuten bis Israel. Das ist eine relativ lange Vorwarnzeit für Abwehrsysteme, wie sie der jüdische Staat besitzt. Daran sieht man, die viel stärkere Waffe des Iran wären tatsächlich die Raketen der Hisbollah gewesen. Denn die sind deutlich näher am israelischen Territorium dran, nämlich direkt an der Nordgrenze. Und das zeigt auch, wie sehr die Bedrohung durch den Iran durch Israels Vorgehen gegen die Hisbollah abgenommen hat.
Jetzt ist die Frage, welche Gegenreaktion wird es von Israel geben? Damals, bei der ersten Attacke des Iran im April, war der Gegenschlag kein wirklicher Gegenschlag. Es war ein Angriff auf eine Militärbasis in Isfahan. Was wird diesmal passieren?
Was diesmal passieren wird, das wird uns, glaube ich, ein bisschen Aufschluss darüber geben, was Israel eigentlich bezweckt mit seiner Offensive gegen die irantreuen Kräfte in der Region. Du hast recht, letztes Mal war es ein Angriff, der vergleichsweise glimpflich verlaufen ist. Es gab wenig Schäden, aber indem ausgerechnet Isfahan erfolgreich attackiert wurde, wurde noch etwas anderes deutlich gemacht von Israel aus. Denn in Isfahan befindet sich eine der wichtigsten Urananreicherungsanlagen des Iran. Dass Israel mit diesem Schlag, der zwar symbolisch wirkte, aber dennoch gezeigt hat, ist, wir sind in der Lage, wenn wir es wollen, auch eure Atomanlagen zu treffen. Jetzt hat der israelische Generalstab klargemacht, es wird auch diesmal eine Reaktion geben und sie könnte über das hinausgehen, was beim letzten Mal passiert ist. Denkbar wäre es zum Beispiel, dass diesmal ein ernsthafter Angriff auf eine iranische Atomanlage stattfindet. Die Frage bleibt aber immer noch, will Israel jetzt den ganz großen Showdown mit dem Iran eingehen? Das ist noch nicht ganz klar. Aber so schwach, wie sich die Hezbollah zeigt, die, wie ich ja gerade gesagt habe, die Hauptgegenschlagswaffe des Iran wäre, könnte es sein, dass es Israel diesmal so aussieht, als wenn die Gelegenheit günstig ist.
Wenn man dann jetzt einen Blick auf die Gesamtlage im Nahen Osten wirft, dann ist doch die Kriegsgefahr so groß für die gesamte Region wie nie. Also im Libanon und in Gaza dauern die Kämpfe an. Israel führt Luftangriffe auf militärische Ziele in Syrien aus. Die Hisbollah wiederum beschießt, obwohl sie geschwächt ist, weiterhin den Norden Israels und die jemenitischen Houthi-Milizen greifen Schiffe im Roten Meer an. Gibt es überhaupt eine Chance, dass sich diese Situation entschärft?
Natürlich gibt es eine Chance für Deeskalation. Und natürlich wird auch Israels Premierminister Netanyahu die Eskalation nur so weit vorantreiben, wie es ihm derzeit strategisch und politisch opportun erscheint. Allerdings, wenn ich mir die Stimmung in Israel anschaue, und ich war letzte Woche noch dort, dann habe ich den Eindruck, gerade aus dem Kreis der Militärberater von Netanyahu, da ist gerade wirklich Siegesstimmung. Da war schon vorher die Ansage, naja, dieser regionale Krieg, vor dem alle schon seit Jahren Angst haben, vielleicht wird er ja gar nicht so schlimm. Vielleicht kann die Hisbollah gar nicht so viel, wie alle immer befürchten. Und die anderen Kräfte in der Region, die anderen irantreuen Milizen, die sind ja noch kleiner und schlechter ausgerüstet. Und das waren Aussagen noch vor dem Tod von Hassan Nasrallah und noch vor den Bodenoperationen israelischer Soldaten im Libanon. Jetzt könnte es durchaus sein, dass die Regierung Netanyahu und Teile des israelischen Generalstabs den Eindruck haben, dieser Gegner, Iran und seine Verbündeten, der ist gar nicht so stark, wie wir seit Jahren befürchtet haben. Jetzt ist die richtige Gelegenheit, um mal richtig aufzuräumen. Und das wäre eine große Verführung für Israel. Denn diese iranische Bedrohung war eigentlich das Damoklesschwert, das seit Jahren über dem Land gelastet hat. Kurzum, es kann sein, dass es Deeskalation gibt, insbesondere dann, wenn eine demokratische Administration ins Weiße Haus einzieht und stärker Druck auf Israel ausübt. Aber bis dahin stehen die Chancen, dass Israel die Gelegenheit nutzt, meiner Meinung nach höher.
Was hätte denn der Iran Israel entgegenzusetzen?
Zum einen hat der Iran noch ein weitaus größeres Arsenal an ballistischen Raketen. Da könnte theoretisch noch mehr kommen. Denkbar wäre auch, dass die irakischen Milizen, die dem Iran treu verbunden sind, ihre Angriffe auf Israel ausweiten. Es könnte auch sein, dass die Houthi-Miliz im Jemen, die ja auch vom Iran aufgebaut wurde, ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer verstärkt. Aber im Moment sehe ich zumindest nicht, dass diese irantreuen Kräfte oder die Iran selbst eine Bedrohung darstellen, die Israel wirklich gefährlich werden könnte. Bemerkenswert ist schon, dass Israel jetzt eigentlich noch stärker dasteht als nach dem letzten Angriff. Nach dem letzten Angriff wurde gemeldet, dass ca. 50% der Drohnen durch die Amerikaner vom Himmel geholt wurden und auch 30% der iranischen Raketen von den USA und den eher westlich orientierten arabischen Staaten die bei der Abwehr damals auch teilgenommen haben, nämlich Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien. Jetzt hat Israel sich alleine gewehrt und es scheint wieder ziemlich gut gegangen zu sein für den jüdischen Staat. Das räumt die Zweifel, die es an der israelischen Abwehr beim letzten Mal gab, ziemlich aus.
Was wäre denn die härteste Reaktion, zu der Iran mittelfristig fähig wäre?
Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich habe ja eben gesagt, die Hisbollah war eigentlich die schärfste Waffe des Iran gegen Israel. Das liegt daran, dass sie im Prinzip mehr als 140.000 Raketen besitzt, die durch ihre schiere Anzahl die Großrechner überfordern könnte, die hinter Israels Raketenabwehr stehen. Aber die hat die Hisbollah bisher nicht eingesetzt, offenbar weil sie dazu nicht in der Lage ist, weil ihre Kommandostrukturen durch die Angriffe so ausgedünnt sind. Wenn sich die Hisbollah neu sortiert, dann könnte sie diese Raketen eventuell einsetzen, wenn Israel nicht schon viele davon zerstört hat. Die zweite Möglichkeit, und das wäre sowas wie der Super-GAU für die Sicherheitsarchitektur des Nahen Ostens, wäre eigentlich erstmal nur ein deklaratorischer Schritt. In Fachkreisen ist allgemein bekannt, dass der Iran schon sehr nah daran ist, die Fähigkeit zum Bau von Atombomben zu besitzen. Wenn sich das Regime in Teheran wirklich bedroht fühlt, dann könnte es den Schritt wagen, sich auch offiziell zur Atommacht zu erklären. Das würde die Situation vermutlich noch weiter eskalieren. Es könnte auch zu einer Nuklearisierung des Nahen Ostens kommen. Das ist eigentlich die schärfste Waffe, die der Iran besitzt. Auch wenn man hinzufügen muss, dass der Iran zwar einen nuklearen Sprengsatz bauen könnte, aber bis er Atomwaffen, die auch einsatzfähig sind, bauen kann, würde noch einige Zeit vergehen.
Daniel, ich danke dir für deine Analyse und dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut jeder auf die gestiegenen Ölpreise. Mehr dazu kann Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, berichten. Damit ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, der Preis von dem amerikanischen Crude Oil ist zum Beispiel um mehr als 2% gestiegen. Auslöser ist die neue Eskalationsstufe im Nahostkrieg, der sich ja jetzt auf Angriffe zwischen dem Iran und Israel ausgeweitet hat. Zuletzt hatten die Anleger die Gefahr für einen Ölengpass eher runtergespielt. Die große Frage ist jetzt, ob Israel die Nuklearwerke oder die Ölinfrastruktur vom Iran angreift. Der Iran produziert 3 Millionen Barrel Öl am Tag, so viel wie zuletzt vor 5 Jahren. Und jetzt spielt die Börse also das Szenario durch, bei dem die iranischen Ölreserven in Gefahr sein könnten. Die USA stehen in dem Krieg weiterhin auf der Seite von Israel und das Weiße Haus hatte den Iran auch vor einem Angriff auf Israel gewarnt. Der Nahostkrieg hat auch an der kompletten Wall Street gestern für extreme Unruhe und Volatilität gesorgt. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,4%, der S&P 500 minus 0,9% und an der Nasdaq ging es sogar um 1,5% nach unten.
Außerdem, Anna, hat der Sportartikelhersteller Nike die Bücher aufgeklappt und du hast reingeschaut. Anne, sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Echt nicht so gut. Trotz Olympiasommer musste Nike einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Im abgelaufenen Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um 10% zurück. Auch der Gewinn fiel, und zwar um ganze 28%. Nike will die Probleme jetzt unter anderem mit einem Chefwechsel in den Griff bekommen. Mitte Oktober kehrt der frühere Topmanager Elliot Hill aus dem Ruhestand zurück. Zur Strategie des aktuellen CEOs gehörte es, stärker auf Direktverkäufe zu setzen. Das ging allerdings komplett nach hinten los, weil die Lücken, die dadurch in den Regalen der allgemeinen Sportläden und Kaufhäuser entstanden sind, die wurden mit Produkten der Konkurrenz aufgefüllt und die wurde dann von den Verbrauchern mehr wahrgenommen. Und bei Nike sanken dadurch die Direktverkäufe um 13%, online gab es einen Einbruch um 20% und im Großhandel sanken die Verkäufe um 8%. Die Anleger an der Wall Street waren überhaupt nicht begeistert. Für die Nike-Aktie ging es nachbörslich um fast 6% nach unten.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass nicht etwa der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz verleiht, sondern eine Tagesschausprecherin. Dieses Prozedere war gestern im Schloss Bellevue zu beobachten. 28 verdiente Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erhielten die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für ihr breit gefächertes Engagement in der Gesellschaft. Frank-Walter Steinmeier wirkte dabei eher wie der Grüß-August, der nur brav die Urkunde hält. Die Würdigung kam von Nachrichtensprecherin Susanne Daubner. Man hatte eine Profi-Vorleserin engagiert, wahrscheinlich um Versprecher und Haspler zu vermeiden. Für Fußballtrainer Jürgen Klopp, der gestern auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, fand Daubner warme Worte.
Jürgen Klopp war Trainer bei Mainz 05, Borussia Dortmund und beim FC Liverpool. Von Liverpool aus hat der populärste Deutsche in Großbritannien erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen. Stets hat sich Jürgen Klopp auch gesellschaftlich und sozial engagiert. So hilft er benachteiligten jungen Menschen, setzt sich für Toleranz ein und zeigt, wie Zusammenhalt und Solidarität gelebt werden können.
Naja, das mit der Toleranz, Zusammenhalt und Solidarität ist bei Jürgen Klopp so eine Sache. Und Journalisten wissen das. Nicht immer ging es da freundschaftlich zu.
Also, das ist dein Job. Doofe Fragen zu komplettieren.
Will er nicht so Zeug fragen und nicht auf die Art.
Also auf doofe Fragen kann ich noch doof antworten.
Naja gut, aber...
Wie wir alle wissen.
Welches Ressort? Was machen Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar.
Sind wir fertig.
Wer aber am häufigsten sein Fett wegbekam, das waren die Schiedsrichter. Jürgen Klopp ist nach eigener Aussage immer noch der Trainer in der Bundesliga mit den meisten Platzverweisen und den höchsten Geldstrafen.
Rote Karte sozusagen als Trainer.
An seine erste trainerrote Karte erinnert er sich hier.
Aber da bin ich zum Linienrichter gegangen, als Schiedsrichter als Trainer gegangen und habe gesagt, ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Und auch wenn in der Laudatio der solidarische, der tolerante Jürgen Klopp gewürdigt wurde, wollen wir nicht seine Ego-Dribblings in Interviews verschweigen, die er manchmal eiskalt zum blanken Selbstzweck nutzte.
Hat jemand eine Dreizimmerwohnung?
Jürgen Klopp dürfte mittlerweile großzügiger und großräumiger wohnen als in jener Dreizimmerwohnung von damals. Er hat es sich verdient. Genau wie die gestrige Auszeichnung. Klopp ist knurrig und zugleich knuffig. Klopp ist Kult. Und nach dem Bundesverdienstkreuz fehlt jetzt in der persönlichen Sammlung eigentlich nur noch der WM-Pokal. Aber man muss ja noch Ziele haben im Leben.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Kochshows älter sind als gedacht. Und zwar deutlich älter als das Fernsehen. Vor genau 100 Jahren, am 2. Oktober 1924, strahlte das amerikanische Mehlunternehmen General Mills eine Radiosendung mit dem Titel The Good Food aus, um ihre Produkte ordentlich zu bewerben. Die Kochshow wurde moderiert von einer Frau, die sich den Zuhörerinnen als Betty Crocker vorstellte und mit Elan und guter Laune nützliche Kochtipps gab. Die Show erfreute sich bald großer Beliebtheit und bestand über Jahrzehnte fort. So klang sie zum Beispiel in den 40er Jahren.
The Betty Crocker Service Program, a regular feature of General Mills.
1945 war die Radioshow so populär, dass Moderatorin und Köchin Betty Crocker vom Fortune Magazine nach Eleanor Roosevelt zur bekanntesten Frau Amerikas gewählt wurde.
Today I'm going to give you a menu for the sort of homey meal every bride ought to know how to prepare for her husband. Of course, when you think of preparing a meal that will go to a man's heart, you think of steak.
Eine Frau, die es eigentlich gar nicht gab. Betty Crocker war eine reine Marketingerfindung und wurde im Radio von mehreren Schauspielerinnen gesprochen. Im Fernsehen sah das natürlich anders aus, denn 1950 schaffte Betty Crocker den Sprung auf die Mattscheibe. 16 Jahre lang lieh eine Schauspielerin Betty Crocker ihr Gesicht.
Hello everybody. On behalf of General Mills and its many and varied services, a warm welcome to our Betty Crocker kitchens.
Betty Crocker ist sozusagen die Mutter aller Kochshows, die im Fernsehen noch immer ein Dauerbrenner sind, selbst über 70 Jahre später. Auch in Deutschland gibt es viele kulinarische Vorbilder für all jene, die ihre Töpfe zum Brodeln bringen wollen. Wie ihn hier.
Hänsler, Schnellnummer. Heute zeige ich euch das perfekte Steak.
Steak.
Oder auch ihn.
Dann wird das Ganze gesalzen, gepfeffert, links, rechts angebraten bei 180 Grad für ungefähr 25 Minuten bis 30 Minuten in den Ofen geschoben.
Oder auch sie.
Weil man denkt immer, Tartlets sind so einfach, aber das sind sie nicht. Wenn ihr kleine Löcher habt, das habe ich jetzt zum Beispiel, weil in der Hand so viel Butter ist.
Die Produktlinie Betty Crocker gibt es übrigens bis heute. Sie beinhaltet in erster Linie verschiedenste Backmischungen. Und wo das Kuchenstück steht, ist die Tasse Kaffee nicht weit. Bei der Erinnerung an eine Kochshow, die aus dem vergangenen Jahrhundert stammt, können wir uns an dieser Stelle nicht den Satz verkneifen, der aus der Prä-Latte-Macchiato-Zeit stammt und das Sonntagskuchen-Ausflugserlebnis von uns Boomern geprägt hat. Draußen nur Kännchen.
Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat. Und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Ich habe einmal einen Mann gekannt, der ist als Held um die Welt gerannt. Mitten im Ozean, da kam ein Haifisch an, den fing er mit einer Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste Weg, ja und dann meinte Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor, das ist wunderbar, Senor. Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Tage lang Amor, das ist wunderbar, Senor.